Happy Shooting Folge 616. Frauen fehlen.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Juppidupido. Jetzt fängt er schon wieder an zu zwitschern. Dabei ist draußen hammergeiles Licht. Du solltest rausgehen, Fotos machen.
Das zwitschert halt draußen. Was kann ich denn dafür? Zwitschert.
Bei dir zwitschert so einiges. Und dabei habe ich gesagt bekommen, ich soll mehr trinken.
Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Nee. Nee, ich hab jetzt hier Vogelzwitschern für die Pre-Show. Für die Zeit vor der Pre-Show, wenn wir noch nicht da sind. Da habe ich bisher immer irgendeine Musik gespielt. Und
wir wissen
da kommen regelmäßig Beschwerden.
Dieser freundliche Wahnsinnige Ihnen empfiehlt. Wir empfehlen Ihnen einfach das Weiterhören dieser neuen Podcast-Episode, Folge 616, wie der Laie sagt. Ich sage ja lieber 616 oder 616, weil das die Reihenfolge beim Schreiben widerspiegelt. Damit bin ich
damit bist du seltsam. Alleine da.
Nee, damit bist du einfach sehr, sehr seltsam. Ich zwitschere wenigstens nicht herum. Möchtest
weißt
du mal
das
kurz
Problem?
Informieren, wie man
das
hier so
Problem ist, dass keiner außer dir das versteht. Das ist toll, wenn du dir da deine eigene Welt baust.
Da kann jeder hinschreiben.
Das müssen wir nicht diskutieren. Wir sind heute wieder live. Es ist der 9. Juli 2019.
Wahnsinn.
Ihr dürft hier Fragen reinwerfen, die wir am Ende der Sendung uns angucken. Das geht zum Beispiel ganz, ganz praktisch im Happy Shooting Slack im Kanal HS Fragen und auf Twitter unter dem Hashtag HS Frage. Zum Slack nochmal, das müssen wir nochmal kurz betonen. Es gibt hier eben solchen, nämlich diese quasi Diskussionsplattform,
ja,
auf der nicht nur so Sachen sind wie die HS Fragen, sondern da gibt es auch einen Kanal, auf dem sich immer so ein paar Verrückte live treffen, quasi während wir hier aufnehmen dienstags, dann wird hier diskutiert, dann werden hier irgendwelche unqualifizierten Bemerkungen über den Zaun geworfen, manchmal auch qualifizierte. Da gibt es Diskussionen über diverse Fotogenres, da gibt es Diskussionskanäle für Technik, für Kreatives, für die verschiedenen Workshops, für die Klostergeister, für die Schlossgespenster, für die Villa-Workshops. Wir hatten
Raw
ja vor 14
you.
Tagen hatten wir Villa-Workshops, das Raw for You gibt's dort. Da ist auch, also da entstehen Dinge und Diskussionen und diese Community ist klasse. Und wer da rein will, der möge mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da ist ein Link zu diesem Slack und wie man draufkommt.
Sehr
und
schön.
Das ist immer ein lohnenswerter Ausflug dahin. Jo. Besonders dienstags um 18 Uhr.
Ganz genau. Ist eine sehr angenehme Atmosphäre hier.
Schon, ne? Sind alle nett.
Absolut.
Es wird wenig getrollt.
Ist, meine ich übrigens gar nicht mal scherzhaft oder so, sondern ich bin tatsächlich echt begeistert. Also da gibt's Gruppen, da hat man gar keinen Bock, irgendwie sich länger aufzuhalten. Und hier, so mit euch im Slack, das macht schon Spaß.
Macht Spaß, ne?
Jo. Ja.
Dann noch ein kleines Dankeschön. Ich bin mit Moni zusammen am kommenden Wochenende in Rotterdam auf dem Jazz Festival.
In Rotterdam?
North Sea Jazz.
Was machst du denn in Rotterdam?
Ja, da höre ich Musik live.
Ach, das habe ich bei Twitter gelesen.
Tja, und da hatte ich das Thema, was dich ja auch beschäftigt, nämlich die Ohren.
Ja.
Also Ohren soll man ja schützen. Und
immer.
Das besonders bei lauten Dingen und Live-Musik kann da schon mal laut werden. Und da habe ich dann unseren Bekannten, den Stefan, angehauen, der dann mir nicht nur eine hübsche Beratung hat zukommen lassen, sondern auch gleich noch ein Pärchen Ohrenstöpsel.
Na, das ist ja geil.
Also die auch für musikalischen Zweck ganz gut klingen. Also kleinen Shoutout, das ist kein bezahlter, sondern einfach nur ein Danke für die schnelle Hilfe an den Sonic Shop. Das war 1A. Mhm.
Da habe ich meine Stöpsel ja auch her, als ich noch gar nicht wusste, dass der Stefan der Chef ist und Happy Shooting-Hörer. Das hatte sich mal zufällig ergeben. Ja, die Dinger sind gut.
So, dann hatten wir Workshop, den Mensch-Workshop. Hätten wir eigentlich letzte Sendung schon drüber reden wollen, aber haben wir nicht.
Hat sich nicht
deshalb,
ergeben.
Nö, hat sich nicht ergeben. Deshalb dieses Mal noch kurz, also vor jetzt dann, wenn die Sendung rauskommt, vor knapp 2 Wochen war hier in der Villa Workshop Mensch.
Ja.
Wir machen ja
tolle Truppe.
Genau, so einmal im Jahr machen wir so, wir machen so 3 bis 4 von diesen Workshops im Jahr und einer ist eigentlich immer Thema Mensch. Das sind so diese Villa-Workshops, sind so die Einsteiger-Workshops. Also wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte und auch noch wenig Grundwissen hat, da ist man gut aufgehoben. Ja, und das Thema Mensch, also wir hatten 8 Leute da, eigentlich 9. Einer musste kurzfristig leider absagen. Also die Gruppen sind auch sehr, sehr übersichtlich dort. Ja, Thema Mensch, das Übliche so, das Posing natürlich, aber auch so Umgang mit Menschen. Wie macht man das überhaupt? Wie macht man es richtig? Dann natürlich so Dinge, die immer wichtig sind. Thema Licht, Farben, Schärfepunkt und so weiter. Aber ist natürlich bei Menschen und damit bei Hauttönen noch besonders wichtiger.
Ja, und gerade bei Menschen halt eben der Umgang, also sich selbst sicher fühlen beim Fotografieren,
genau,
und dem Gegenüber vor der Kamera das eben auch ausstrahlen. Da gibt es ein paar Tipps und das übt man natürlich auch am besten, weil erzählen kann man das viel, man muss es einfach tatsächlich machen. Und dann gehen wir, genau, auch immer rum von Gruppe zu Gruppe, schauen ein bisschen zu, geben dann wirklich Tipps. Und ich glaube, da lernt man dann am meisten.
Ja, dann natürlich so Thema Props, also was für Dinge nimmt man mit ins Bild und oder auch nicht. Klassische Fotothemen, Vorder-, Hintergrund sind natürlich beim Porträt ganz besonders wichtig. Mhm. Wenn ich den Menschen vor der Kamera habe, dann will ich nicht, dass dem irgendwie komische Sachen aus dem Kopf wachsen zum Beispiel. Und ein Thema ist natürlich auch immer das Gruppenbild. Wir verlinken das mal in den Shownotes, weil ich dachte mir, wir könnten mal vielleicht kurz uns so ein bisschen drüber unterhalten, wie das, was denn so für Gedanken in dieses Gruppenbild eingeflossen sind. Also, ja, was sehen wir denn erstmal? Wir sehen eine Gruppe von 8 Leuten plus 2, die wir sind. Und das Ganze in einem, ja, so einem Gartensetting. Und wenn man genau schaut, also ich würde mal so auf ein paar Sachen eingehen. Das eine ist zum Beispiel das Thema Licht. Mhm. Das war, wann war das so?
Früher Nachmittag, also, 13,
nee, war schon 16:30 ungefähr.
So,
genau. War 16:30 und das war das vorletzte Wochenende, das war dieses Hitzewellenwochenende.
Ja, mit irgendwie über 30
heißt,
Grad und so.
Diesem Sonntag hatten wir 35 Grad. Mhm. Und also es war bullerheiß und das Licht war aber natürlich auch entsprechend hart, also keine Wolken, nix, sondern es war halt kräftig Sonne. Und jetzt hast du das Problem natürlich, bei praller Sonne macht man ein schönes Gruppenbild, ne?
Das, ja, ist immer tiefe Schatten über den Augen und so. Nicht so toll.
Eben, und dann sind wir so ein bisschen so ein bisschen durch die Gegend und haben uns erstmal angeschaut, wo ist das lichttechnisch überhaupt ganz sinnvoll. Hm. Und bei solchen Geschichten, da haben wir tatsächlich, da hast du immer das Problem, du kannst natürlich erstmal drüber nachdenken, stelle ich mein Subjekt, also mein Model in den Schatten, dann sind die schon mal etwas gnädiger belichtet von der Sonne. Mhm. Aber das zweite Ding, was ja auch wahlweise in der Sonne oder im Schatten sein kann, ist der Hintergrund.
Ja.
Und das ist oft das Problem, das sehe ich ganz oft bei Porträts, dass jemand sein Model in den Schatten mitnimmt, weil die Sonne zu hell ist oder zu prall ist oder zu harsch ist, mhm, aber dann gar nicht an den Hintergrund denkt. Und deshalb sind wir hier relativ bewusst an diesen Fleck gegangen, weil der uns so ein paar Vorteile geboten hat. Zum Ersten, es liegt im Schatten. Zum Zweiten, der Hintergrund liegt im Schatten.
Mhm. Das ist von der Belichtung schon mal sehr bequem.
Das war sehr bequem von der Belichtung, aber man sieht es auf dem Bild so ein bisschen, vor allem rechts und auch links oben, dass da der Hintergrund dann doch noch ein bisschen, ja, kräftig in der Sonne war. Und da konnten wir in dem Moment auch, also wir hätten enger schneiden können, das Bild, aber dann wäre es, ja, dann wäre es so ein bisschen zu eng, so zu verkrampft geworden, so vom Gefühl her. Außerdem wollten wir rechts und links noch so ein bisschen Abschluss drin haben. Und das ist jetzt so eine der Geschichten, die man super machen kann. Vordergrundelemente, speziell auf der linken Seite der Busch, nutzen, um Sachen zu verstecken. Mhm. In diesem Fall, ja, um da links die Breitseite der Sonne ein bisschen zu verstecken, ohne jetzt irgendwie die Leute noch zu verdecken. Also das war so ein bisschen eine Zirkelarbeit, das so genau an den Punkt hinzukriegen, dass das links quasi einen Abschluss macht, ohne dass es uns irgendwie stört. Und das macht einen visuellen schönen Abschluss an der Seite.
Ja, links, ne? Der Busch da im Vordergrund. Das genau. Ist halt auch eine natürliche Vignette, ne? Weil der ist natürlich komplett im Schatten gewesen, schön dunkel. Genau.
Ja, dann rechts ist unser Gartentor, das Villa-Gartentor. Da sieht man gerade noch so einen von den beiden Pfosten. Aber auch der macht jetzt einfach einen Abschluss, ohne zu viel Detail zu machen, weil weiter rechts wäre es dann schon wieder sehr kontrastreich geworden mit Gartentor und dahinter einer hellen Garageneinfahrt.
Ja, dann wäre auch wieder mehr Vordergrund da gewesen, weil vorne dieser Blumenstrauß ist dann natürlich auch irgendwann mal zu Ende und naja.
Naja, zu dem Blumenstrauß, also das vorne rechts, das ist ein Lavendel und der hat sich natürlich angeboten, da A, uns noch ein bisschen einzurahmen und B, hat er sich angeboten, dann da auch irgendwie den Text drauf zu machen. Mhm. Das ist auch eine Frage, wo kommt der Text hin? Das hast du dann gemacht mit dem Text, auch mit der ganzen Nachbearbeitung. Nur ging der Lavendel gar nicht bis ganz nach rechts.
Nicht?
Ne? Oder? Ist das Ende von dem Lavendel, was wir da sehen? Oder hast du da noch ein bisschen rumgeklont?
Noch ein paar Mausklicks war der da zu Ende.
Das meine ich, ne? Das darf man also nicht, das darf man nicht verschweigen. Der reichte nämlich tatsächlich nicht ganz bis zum rechten Rand.
Richtig, da fehlte ein Stückchen und das wirkte unaufgeräumt, weil dann plötzlich der Gehweg und irgendwie Steine sichtbar waren und sowas. Und dann habe ich mich erdreistet und habe den ein bisschen breiter gemacht.
Nicht erdreistet. Ich finde das, also bei sowas finde ich das komplett legitim. Vor allem, wenn man es wirklich so gut macht, wie du es gemacht hast, dass man es eigentlich nicht sieht.
Jo, erstmal unauffällig. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, wie viel das war, aber ein Stück davon ist das.
Oh ja. Oh ja. Ansonsten vielleicht noch so ein paar Worte zu der Pose. Wir haben uns nämlich überlegt, was tun wir denn? Und wir haben ja so ein bisschen über das Posen geredet, ne? Das Thema, wie kannst du ja so eine Spannung in den Körper bringen oder einen natürlichen Bewegungsverlauf in einem Körper durch verschiedene Winkel und durch verschiedene Richtungen und letztendlich haben wir hier mehrere Sachen probiert, aber eine Sache war halt, wir posen jetzt einfach mal sehr übertrieben. Ja. Also wir überposen hier quasi und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Wir hatten Spaß, sagen wir mal so, ja.
Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, genau.
Genau. Außerdem fing das ja schon damit an, dass wir die Teilnehmer so ein bisschen der Größe nach gestaffelt haben.
Ja, das haben wir sowieso gemacht, ja. Und David sagt gerade im Slack, er sehe Optimierungspotenzial beim Posen. Genau das ist der Mangel an Vorstellungskraft.
Ne? Weil ja, genau.
Ist ja ganz klar, dass der Mensch-Workshop hier, dass wir ganz tolles posen können. Genau. Also ist es so ein bisschen... Ja, so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge quasi.
Natürlich. Steht ja jetzt hier auch niemand hinter der Kamera, der wirklich konkret Anweisungen gibt, sondern gucken alle nach vorne. So ein bisschen Selbstkontrolle und einfach auch mal Selbstironie. Aber was hier ganz gut funktioniert hat, ist dadurch, dass wir der Größe nach aufgereiht haben, die Leute, durch die tiefe Kameraperspektive, die ist nämlich relativ weit unten, die Kamera, haben wir eine relativ gerade Kante oben mit den Köpfen. Also wenn man wirklich aus normaler Augenhöhe geschaut hat, dann war da tatsächlich eine Größenstaffelung zu erkennen, von klein bis groß. Und durch die tiefe Kameraperspektive ist das fast auf einer Ebene, durch die Flucht auch nach hinten. Und das hat ganz gut funktioniert.
Mhm. Sonja beschwert sich übrigens, dass Frauen fehlen. Ja, fanden wir auch. Das war...
Ja. Das können wir nur einen Aufruf starten, aber sonst haben wir da relativ wenig Einfluss drauf.
Ja.
Ist tatsächlich so. Also wir hatten schon Villa-Workshops mit einem sehr hohen Frauenanteil. Also es war auch
schon
so.
Wir hatten schon mal Hälfte, Hälfte, ne?
Ganz genau, das war schon durchaus da. Und das war jetzt schon fast überraschend, dass bei diesem Workshop gar keiner dabei war, also gar kein Nee dabei war. Ja, aber gut, ist so. Sollen wir da machen? Können wir das nächste Mal extra einen Aufruf machen? So, Frauen, traut euch, keine Ahnung, habt mal Zeit, bringt eure Kinder mit oder so. Weiß ich nicht, wo es dran hapert.
Naja, ich meine, vielleicht, also ich glaube, dass bei Weekly Pick der Frauenanteil schon relativ gut ist.
Ja.
Auch noch nicht 50-50, aber höher. Vielleicht müssen wir einfach mal so einen Weekly Pick-zentrischen Workshop anbieten.
Eine Woche Workshop, jeden Tag ein Bild?
Nö, ein Jahr Workshop jede Woche.
Oh, okay.
Ja. Na gut.
Nee, war jedenfalls sehr lustig. Also nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Das war wirklich eine tolle Truppe. Tolle Ergebnisse. Ja. Man hatte auch ganz toll die Steigerungen gesehen, fand ich, bei den Bildern. Wir machen dann ja Bildbesprechungen von verschiedenen Aufgaben. Und das ging schon voran. Hat schon Spaß
gemacht. Genau. Und kleiner Hinweis, am 7. und 8. 9., das ist im September, ist der nächste Villa-Workshop und zwar zum Thema Licht.
Ja, das wird auch lustig.
Nur mal so viel an dieser Stelle, der ist glaube ich auch schon halb voll, also da nicht so lange warten.
Tja, unbedingt kommen, Blitzlicht, Dauerlicht, wir haben alles dabei.
Wir haben alles dabei, also es geht um Available Light, es geht um Farben, es geht um Einlicht-Setups, um Mehrlicht-Setups, um Belichtungsmessungen, um Graukarten, um Weißabgleich, um ja ein bisschen Komposition natürlich, dann so Thema Broad-Short-Lighting-Geschichten, also ja so Begriffe aus dem Studio-Setup, Umgang mit Studio-Licht, bisschen Set-Building, Thema Nachbearbeitung ist drin, also ein Rundumschlag, der sich ums Thema Licht bewegt.
Das wird wieder gut.
Ja. Wir haben Nachträge.
Ja, und zwar der Stefan hat sich gemeldet, der Fisch im Glas. Wir hatten in Folge 598 drüber gesprochen, dass ihm die Hochzeitsfotografin kurzfristig abgesprungen war für seine Hochzeit und hat einen Aufruf gestartet, ob sich irgendjemand berufen fühlt, da sich mal bei ihm zu melden und die Hochzeitsfotos zu machen. Also gegen Bezahlung natürlich. Und das ist sich wohl nicht gut ausgegangen, also das hat leider nicht geklappt und er hatte jetzt die Folge gehört, er schreibt nämlich, er lacht sich scheckig, dass er das gehört hat in der Folge, er sagt, er ist mit dem Hören immer ein bisschen hinten dran. Er sagt, Zitat, wir machen etwas völlig Verrücktes und fotografieren unsere Hochzeit einfach selbst. 2x6D Mark II, Stative, iPhones, mal sehen, das wird witzig. Also sie nimmt es mit Humor und nimmt das Ganze als Herausforderung. Er ist ja selbst Fotograf, auch Hochzeitsfotograf. Das heißt, jetzt werden sie einfach ihre eigene Hochzeit dann selbst fotografieren. Auch nicht schlecht. Ich bin mal gespannt.
Ich kann mir das auch schon ganz gut vorstellen, wenn du selber fotografierst und wenn vielleicht auch noch einige Leute, die dabei sind, selber auch noch fotografieren, dann.
Ja, ich meine, der Freundeskreis wird mit Sicherheit auch eine Kamera halten und bedienen können. Auch ein bisschen mehr von daher. Also Stefan, toi toi toi, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Falls du das hier hörst, das wird ja auch eine Weile dauern, bis du hier bist. Vielleicht hast du ein paar Beispiele, die öffentlich sind, die du zeigen kannst, magst. Dann freuen wir uns mal über einen Link. Dankeschön.
Ja, jetzt noch ein Nachtrag und zwar zur letzten Folge. Da haben wir so ein bisschen was über das Thema Cloud bzw. Adobe Cloud Speicherplatz erzählt und da ging es so darum, was zählt jetzt eigentlich dazu und was nicht.
Genau, da gab es ja das Feedback, dass das Synchronisieren dieser Bilder von Lightroom mit dem Lightroom Mobile, dass das nicht auf den Cloud Speicher angerechnet würde und dass die Leute da zigtausend Fotos drüber synchronisieren und trotzdem noch ihre 20 Gigabyte frei haben. Das war so der Tenor.
Und genau, und dann haben wir das ein paar ausprobiert und das stimmt aber teilweise und teilweise nicht. Und es gibt da sehr viel Unklarheit zu dem Thema. Mhm. Und zu Recht gibt es da Missverständnisse, weil Adobe macht keinen guten Job, das zu erklären. Zumindest habe ich bisher keine Stelle gefunden, wo das gut erklärt würde. Also was zählt denn jetzt dazu? Dazu erstmal kurz, es gibt 3 Locations, an denen Sachen liegen können. Zumindest habe ich das soweit rausgefunden. Das ist einmal die Creative Cloud, das, wir linken das alles mal in den Shownotes, das ist assets.adobe.com. Mhm. Also dort findet man Dateien, ja. Die dazu zählen.
Das ist auch so, glaube ich, der erste Anlaufort, den du hast, wenn du hier dieses, beim Mac das Icon in der Menüleiste anklickst und dann gucken kannst, welche Dateien und Ordner du hast. Das geht auf diese Creative Cloud.
Genau, dann gibt es aber noch das, wo man die Lightroom-Sachen hinsynkt und das ist lightroom.adobe.com.
Das war mir also zum Beispiel auch neu, dass das was anderes ist. Da gibt es ein komplettes Lightroom-Mobile quasi im Browser.
Du kannst darin sogar Bilder bearbeiten. Mhm. Wie gut, weiß ich nicht. Also
habe ich jetzt nicht ausprobiert.
Vollständig, habe ich auch nicht getestet. Und dann gibt es noch die Document Cloud. Das Ding heißt documentcloud.adobe.com. Jetzt, ich will nicht ins Detail gehen, was das jetzt alles genau tut. Ich kann es auch nicht ganz. Aber wichtig ist erstmal, wo findet man raus, was man an Speicherplatz verbraucht hat. Der eine Platz ist tatsächlich in dieser CC-App, die da oben so im Menübar läuft, wenn man da das aufklappt und dann rechts oben auf die drei Punkte, dann steht, wie viel Prozent von seinen so und so viel Gigabyte man verbraucht hat.
Bei mir übrigens 0.
Bei mir 0,15 und ich weiß genau, warum jetzt. Ich habe es nämlich rausgefunden. Dann, wenn man auf assets.adobe.com geht, links unten findet man diese Zahl nochmal.
Also diese Prozentanzeige sagt bei mir tatsächlich 1,95%.
Siehst du?
Aber ich sehe halt oben keine Dateien. Also
Richtig.
Die Dateienliste ist leer, aber er zeigt mir ein paar Prozente an. Aber da kommen wir jetzt dazu.
Bei mir sind es 0,15% und ich weiß genau, wo die herkommen.
Okay.
Dann gibt es noch, wie gesagt, also assets.adobe.com, da steht links unten die Anzahl Gigabytes, die man noch frei hat von seinen, ja, sagen wir standardmäßig sind es 20 oder bei dem Fotopaket sind es, glaube ich, 20 Gigabyte oder ein Terabyte, je nachdem, wie viel man reinwirft. Und dann kann man also unter diesem assets.adobe.com kann man auch Dateien löschen. Das sind nicht die gesynkten Bilder, ne? Das sind andere Sachen. Die kann man da löschen.
Gelöscht.
Und dann gibt's aber so einen Deleted-Ordner und da muss man sie dann auch nochmal rauslöschen.
Genau, die landen quasi, also löschen heißt erstmal archivieren, dann landen sie im Archive und von da aus kann man sie dann endgültig löschen.
Genau, und ja, jetzt bin ich etwas schlauer, nachdem ich rumgelesen, auch rumprobiert habe. Weil ich habe dann aus all diesen Sachen, also speziell aus der Creative Cloud und aus dieser Document Cloud, alles rausgeworfen, was ging. Und trotzdem ging meine, was weiß ich, 20, meine, was weiß ich, 2 Gigabyte von 20 Gigabyte nicht runter. Und dann las ich irgendwo, und ich glaube, das ist auch die Lösung der Sachen, es ist erstmal ein Unterschied, ob man nur diese CC-Apps benutzt oder ob man ein Lightroom Classic CC damit benutzt.
Yep.
Also, es ist nämlich wichtig, wie die Sachen da reinkommen in diese Cloud. Ein Foto, was durch irgendeine Lightroom CC-App importiert wird, wir reden jetzt nicht von Classic, ne? Sondern von den anderen.
Nee, diese neuen.
Und das egal, ob Mac, Windows, iOS oder Android oder sonst was oder dort erzeugt wird, wird in voller Auflösung in die Cloud geworfen und nimmt da auch Speicherplatz weg. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Lightroom CC Mobile oder wie es genau heißt, also das mobile Ding, nehme und damit jetzt ein Foto schieße,
ist ja eine Kamera
oder in dieses Ding ein Foto von meiner Camera Roll importiere, dann nimmt das Speicherplatz weg. Dann wird es in voller Auflösung in die Cloud geschrieben. Und zwar deshalb, damit ich es natürlich auch nachher in meinem lokalen, vollen, großen Lightroom auch in voller Auflösung habe.
Oder auf allen anderen Geräten, wo du das Mobile drauf hast.
Genau.
Kann ja sein, du hast ein Tablet.
Das heißt, die Lightroom-Mobilkamera oder auch das Importieren in die mobile Lightroom-Geschichte geht gegen diesen Speicherplatz. Also wird von diesem Speicherplatz abgezogen.
Das wird auch der Grund sein, warum bei mir so 400 MB oder sowas weg sind, weil ich habe ein paar Fotos damit gemacht und ich habe natürlich auch Bilder direkt vom iPhone nach Lightroom geschoben.
Korrekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel RAWs importiere, wieder nicht Lightroom CC Classic, sondern Lightroom CC oder CC Mobile, dann volle Auflösung in die Cloud, wird von deiner Storage abgezogen.
Ja,
der einzige Fall.
Ja, Hintergrund könnte man dabei sagen, dass Adobe gesagt hat, wenn du so eine Synchronisation machen willst über mehrere Geräte hinweg, die nicht alle gleichzeitig aktiviert, also eingeschaltet sein müssen oder überhaupt im Netz sein müssen, dann hast du nur eine Chance, das vernünftig zu machen, und zwar, wenn die Wahrheit, also der absolute Datenbestand, in der Cloud, also sprich auf einem Server liegt. Mhm. Und das kostet natürlich Speicherplatz, da muss er irgendwo hin.
So, und jetzt kommt der Lightroom Classic CC oder Lightroom CC Classic Fall. Also das, was ich jetzt benutze, das, was du benutzt und das, was viele andere, die vom Lightroom kommen, auch benutzen. Das heißt, du hast das Lightroom Classic CC, du hast lokal deine Datenbasis, das heißt, du hast ja deine dicke Platte dran mit allen RAW-Files, hast vielleicht noch eine NAS und dann machst du ein Backup hin oder da liegen die Bilder, dein Katalog liegt lokal auf deiner Platte oder du machst so verrückte Sachen wie den noch irgendwie mit Dropbox hin und her synken und so weiter.
Immer.
Aber du hast lokal deine Datenbasis auf Lightroom Classic CC. Und jetzt klickst du da irgendeine Sammlung an und sagst, mach Sync mal mit Lightroom Mobile. Dann werden im Hintergrund Smart Previews erzeugt, temporär.
Die werden reduzierte Auflösung.
Mit reduzierter Auflösung, aber gut genug, dass man sie bearbeiten kann auf anderen Geräten. Gleich
so 2500 Pixel Kantenlänge.
Ja, reicht auf jeden Fall in der Regel aus, um damit was zu tun. Und die werden dann in die Cloud hochgeladen und die kannst du dann auf allen anderen, die auch an der CC hängen, also an allen anderen Geräten, in diesem Fall hier mein iPhone zum Beispiel, da tauchen die dann auf und die verbrauchen keinen Platz. Genau, also zumindest werden sie nicht angerechnet auf den Speicher.
Werden nicht auf diesen Cloud-Speicher angerechnet, weil entweder das wahrscheinlich Adobe technisch nicht hingekriegt hat, keine Ahnung, vielleicht hat das irgendein Programmierer verbockt und sie haben keinen Bock, das gerade zu ziehen. Oder sie haben tatsächlich.
Oder die Leute wären ihnen aufs Dach gestiegen.
Oder sie haben sich tatsächlich mal die Freundlichkeit oder ihrer Freundlichkeit die Krone aufgesetzt und haben gesagt, also diese paar Kilobyte großen Smart Previews, die lassen wir mal so durchgehen.
Lightroom bzw. Adobe tut nichts aus Freundlichkeit.
Doch, das sind ganz nette Leute.
Nee, die tun nichts aus reiner Menschennächstenliebe. Nee. Und jetzt kommt ruhig alle, die das Zeug gerne mögen, kommt ruhig aus euren Löchern und schreibt uns Kommentare. Damit kann ich leben. Die tun nichts aus Menschenliebe. Nein, ja. Tun sie nicht. Es geht immer um die Kohle bei denen.
Ja.
Das ist meine Unterstellung.
Ich habe keine Ahnung, warum die Smart Previews nicht auf den Speicher angerechnet werden, aber ich finde es gut.
So, und jetzt kommen wir noch zu den Bildern, die dann doch Speicherplatz verbraucht haben. Ja, ich habe natürlich auch in der Zwischenzeit eben einige Bilder vom Smartphone importiert dahin und dann, ja, die werden eben auf den Speicherplatz angerechnet. Und jetzt gibt es noch so in einem der Links, den wir jetzt verlinkt haben, gibt es noch einen, der dann so seinen Workflow mal beschrieben hat, wie er damit umgeht. Weil du kannst natürlich jetzt Folgendes machen. Du kannst die Dinger, die landen ja dann irgendwie lokal in deinem Lightroom.
In dem Lightroom CC meinst du?
In einem Classic CC.
In dem Classic, okay.
Ja, also erstmal nicht, sondern du kannst natürlich jetzt aber du kannst sie jetzt auf dem Lightroom Mobile quasi in einen Ordner reinwerfen.
Du meinst, wo bist du jetzt? Du hast jetzt auf dem Lightroom Mobile was neu hinzugefügt?
Jo, du hast jetzt erstmal einige Bilder in Lightroom Mobile, die nehmen da Platz weg.
Ja,
in deiner Cloud.
Also da neu hinzugefügt.
Genau.
Oh, in dem Mobile. Dann nehmen sie Platz weg. Genau. Die kommen
dann nehmen sie in
der Auflösung ins CC.
Genau.
Also ins Classic.
Wenn du dann im Classic diesen Ordner, wo du die reingeworfen hast oder das Album, wo du die reingeworfen hast, quasi als geshared Album hast, dann landen die auch bei dir über die Cloud in voller Auflösung.
Korrekt.
Und was jetzt dieser eine Mensch gesagt hat in seinem Artikel, den ich verlinken werde, der hat gesagt, ja, dann mache ich das doch so, dass ich mir die da quasi rausnehme. Also die Originaldateien, die liegen ja dann auf der Festplatte.
Ja.
Und sie dann wieder reinwerfe. In ein eigenes Album, das wieder synke.
Ja. Yeah. Und dann nimmt es keinen Platz mehr weg.
Und nachdem die da drin sind, nimmt der dann quasi und löscht die Originale.
Ja, verstehe.
Dann sind die nicht mehr in der Cloud und verbrauchen da auch keinen Platz mehr. Das kann man machen. Das ist natürlich ein Prozess, ne? Wenn man da einen Fehler macht, dann verliert man auch Fotos. Aber man kann das durchaus so tun.
Oh, es ist eine schöne. Also man muss sich wahrscheinlich einfach nur die Ordner so benennen, dass das Sinn ergibt und dann kriegt man das schon hin.
Und überprüfen, ob man es richtig gemacht hat und so weiter. Ja. Also
schöne Idee.
Aber das mit Vorsicht zu genießen, aber auf die Weise kann man quasi durch, was weiß ich, einmal die Woche, je nachdem wie viel man das benutzt, einmal die Woche, einmal im Monat sich da hinsetzen und mal kurz 10 Minuten Sachen hin und her kopieren und dann hat man den Platz wieder.
Wunderbar.
Ja. Also, nachdem ich das dann verstanden habe, habe ich dann auch mal für die letzten 10 Jahre die 4- und 5-Sterne-Bilder aller Reisen mal irgendwie auf die Cloud gesynkt. A, um es zu testen, B, um sie auch mobil dann eben im Zugriff zu haben. Und ja, das waren insgesamt irgendwie 4000 Bilder und die sind jetzt durchgesynkt und
nimmt keinen Platz weg.
Nimmt keinen Platz weg.
Also Zusammenfassung ist, alles nimmt Platz weg, wenn es mit einer Lightroom CC gemacht wird, sei es das Lightroom CC auf dem Desktop oder auf dem Mobile oder man wirft halt irgendwas in seine Documents Cloud und ähnliches. Was keinen Platz wegnimmt, ist das Synchronisieren der Smart Previews über Lightroom Classic CC mit Lightroom Mobile. Haben wir das auch geklärt?
Ja, Wir sind noch nicht fertig mit den Nachträgen. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag.
Nachtragssendung hier.
Genau. Folge 615 Nachträge.
Nachträge zur Fotowand, zu Outlook Sync, zu Schwarz-Weiß-Druckern. Zur Fotowand hat der Joachim einen tollen Link in die Kommentare geworfen. Den würde ich hier einfach ganz gerne nochmal weiterteilen. In den Shownotes. Geht auf flickr.com und da ist eine schöne Animation, wie er sich eine Fotowand zusammenstellt mit ganz vielen kleinen Bildern und zwischendurch werden auch noch Möbel gerückt. Fand ich eine ganz, ganz tolle Sache. Er hat sich die Fotos alle wirklich in Zeilen und Spalten ganz geradlinig wie so eine Excel-Tabelle angeordnet. Kann man auch machen, hat auch was. Bei der Menge wirkt das schon wieder. Also, danke Joachim. Dann habe ich ja letztes Mal ganz am Anfang gefragt nach einer Möglichkeit, Outlook zu synchronisieren. Google oder iCloud. iCloud ist so ein bisschen favorisiert bei mir, weil da eben Apple dahinter ist und nicht Google. Kann man jetzt auch von halten, was man will. Ich fühle mich damit einfach besser. Und da gibt es tatsächlich was, nämlich den calduffsynchronizer.org/de. calduffsynchronizer.org. Der synchronisiert einen Outlook oder auch mehrere Outlook-Kalender mit einer schieren, fast schon erschlagenen Auswahl von Zielen. Also alles, was irgendwie relevant ist an Kalenderempfang oder an auch Adressen kann das Ding auch. Alles, was es irgendwie wert ist, sowas zu empfangen, wird da unterstützt. Unter anderem eben auch iCloud, Google natürlich und die Own Cloud wird unterstützt und alles Mögliche. Und man kann eben auch sehr fein einstellen, wie man synchronisieren möchte. Also zum Beispiel auch One-Way-Only. Also zum Beispiel, was ich jetzt auch so favorisiere, nur von Outlook raus in die iCloud. Aber ich kann nichts ändern und es wird nicht zurücksynchronisiert. Damit stelle ich sicher, dass ich auch versehentlich nichts kaputt mache. Das ist ein wichtiges Argument. Also, super. Das sind zwei Tipps gewesen. Und zwar einmal über Twitter von Turicanus. Vielen Dank. Und einmal von Stefan per E-Mail. Vielen Dank. Also das ist im Augenblick die Lösung, die bei mir läuft. Dann zum Thema Videos lernen hat Matthias einen tollen Kommentar geschrieben mit Tipps. Da hätte ich auch drauf kommen können, weil das eine habe ich tatsächlich selbst im Abo. Er schreibt, ich finde mit Abstand am besten Filmmaker IQ. Das ist auf YouTube ein Kanal. youtube.com/filmmakeriq oder filmmakeriq.com sowie Rocket Jump Film School, leider inaktiv, ist auch ein YouTube-Kanal. Aber sind natürlich
aber da liegt doch brauchbarer Content.
Ja, ja, die alten Folgen werden ja nicht plötzlich uninteressant, nur weil sie älter sind. Das Thema bleibt ja. Und dann schreibt er, analytisch sehr gut ist The Closer Look, wo man viel über Drehbuch und strukturellen Aufbau lernt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Kanal ist oder ob das ein Podcast ist. Müssen wir mal suchen. The Closer Look. Und dann sagt er, um die Schnittprogramme, Effekte, Color Grading, Soundmix zu lernen, empfehlen sich Online-Kurse und Bücher, denn dafür sind die YouTube-Channels zu ineffektiv, aber eben gut als Ergänzung. Ja, das ist so. Also das ist dann manchmal auf YouTube etwas langatmig, wenn man da was sucht. Also vielen Dank, Matthias. Tolle Links. Dann Helmut zum Thema Schwarz-Weiß-Drucken. Da hat er gesagt, zum Thema Schwarz-Weiß-Drucken beim in der Sendung erwähnten Farbwerk, ne, Webseite Farbwerk, gibt es für diverse Drucker Schwarz-Weiß-Umrüstsätze. Einfach mal schauen, ob was dabei ist. Ich hatte diese für einen alten Epson-Drucker und war begeistert. Hm. Also kann man offensichtlich seine Drucker auf reine Schwarz-Weiß-Drucker umrüsten, indem man da Tinten austauscht und was weiß ich, was da noch passiert. Interessant, das hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Ja.
Also super ja. Nachträge, also das waren echt geile Kommentare in der Sendung.
Es gibt noch einen Nachtrag zu 615 von Chriso. Hi ihr, ich hasse es wirklich mal den Fanboy raushängen lassen zu müssen, aber manchmal glaube ich, ihr müsst euch mal ein bisschen mehr mit Fuji befassen. Mächtig getriggert wurde ich von den News zum Olympus-Update, das sich für mich tatsächlich anhört, als hätten die sich einfach ein älteres Fuji-Update geschnappt und für ihre Kameras umgeschrieben. Ein relativ alter Hut, schon verfügbar auf meinen vollkommen veralteten Kameras von 2014. Das manuelle Nachkorrigieren des Autofokus wurde knapp 2 Jahre nach Erscheinen der Kamera gratis nachgeliefert. Ein Feature, das ich speziell bei Konzertaufnahmen liebe, wenn die Belichtung sitzt, die Szene stimmt, nur der Fokus eben einen Tick daneben liegt. Die Kamera als Co-Prozessor bzw. sogar als Hauptprozessor mit lediglich dem User-Interface auf dem PC nutzt Fujis X-RAW Studio Software seit gewisser Zeit mit den aktuellen Kamerageneration. Insgesamt hat die Firma sich mit kostenlosen Firmware-Updates auch für ältere Kameramodelle, die diverse Funktionen stark verbessern oder hinzufügen, einen Ruf von vorbildlicher Kundenfreundlichkeit geschaffen, nennt sich bei denen Kaizen. Insofern spucke ich bei 200 Tacken für das ziemlich magere Panasonic-Update tatsächlich meinen Kaffee über den Tisch. Naja, und Olympus hat halt gut kopiert. Ja, Fanboy, ich weiß, sollte man aber zumindest mal erwähnen. 1, 2, 3 und so weiter. Ja,
kann man echter, auch mal erwähnen.
Echter Fuji-Fan,
absolut
klingt legitim. Klingt nicht falsch.
Absolut legitim. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, wenn wir uns mal über ein Feature bei einem Hersteller freuen, dann heißt das natürlich nicht, dass nicht andere Hersteller so ein Feature schon haben. Jetzt nutzt es nur keinem Olympus-Benutzer, dass Fuji eine Funktion seit 2 Jahren hat, wenn Olympus sie nicht hat, weil ein Systemwechsel wegen einer Kamerafunktion nicht immer unbedingt praktikabel ist.
Man hätte doch von vornherein eine Fuji kaufen können.
Ja, ist so, ne? Das ist so ein bisschen die gleiche Diskussion wie bei Android und iOS, wenn es dann heißt, ja, Android, ja, da ja schon seit 3 Jahren machen wir das schon, ja, alles kaputt. Ja, hilft halt nichts, wenn du ein iPhone hast. Da kann man sich eben als iPhone-Besitzer auch mal freuen oder in diesem Fall als Olympus-Besitzer über ein neues Feature freuen. Aber ja, man kann ruhig mal die Perspektive gerade rücken. Ich habe mich halt wirklich sehr gewundert über dieses Feature mit dem Nutzen des Kameraprozessors. Und dass das tatsächlich bei Fuji schon länger geht, ist mir so noch nicht zu Ohren gekommen. Also da hat dann vielleicht auch das Marketing versagt, keine Ahnung.
Tja.
Ist aber auch wurscht. Fuji, wenn ihr zuhört, also ich finde die Kameras tatsächlich schick. Hab ja auf den Workshops schon mehrfach welche in der Hand gehabt. Auch so ein bisschen so diesen Retro-Look von den Dingern, Silber. Ne? Könnt mir gerne mal, also so zum Testen. Ich schicke die auch zurück, aber wenn ich die mal so für einen Monat mal wirklich ausprobieren und so. Vielleicht hat jemand von euch da draußen Beziehung zu Fuji. Habe ich ja mit Olympus auch schon mal gemacht. Hatte ich auch mal so ein paar Testgeräte hier. Meldet euch mal bei mir.
Ja, nicht, dass du dann noch das System wechselst.
Wer weiß, bei mir ist alles möglich. Auch sowas hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden nämlich unterstützt von enjoyyourcamera.com. Wo ihr ganz viele tolle Gadgets für euer Foto-Hobby kriegt. Und da habe ich hier bekommen ein Packpot ist das. Das ist so ein relativ leichtes, sehr kompaktes Stativ. Da ist obendrauf ein Gewinde, wo man sich einen Stativkopf drauf machen kann, wenn man die Kamera nicht direkt festschrauben möchte, sondern auch noch irgendwie vielleicht einen Kugelkopf haben will, dann schraubt man den oben noch drauf. Ja, und dann hat man hier ein Dreibein. Jedes dieser drei Beine ist in der Länge verstellbar nochmal. Und unten dran kann man ausklappen jeweils ein Spike pro Bein. Und da war ich gerade erstmal so ein bisschen überfordert, als ich das erstmal aufbauen wollte, weil ich dachte, wie zum Teufel gehen die Beine auseinander? Und dann habe ich mich getraut, ganz doll dran zu ziehen, bis es richtig so krack gemacht hat.
Hat so guten Widerstand
erstmal. Ja, ist aber auch nicht kaputt gegangen, weil der Trick ist eigentlich, dass man oben, wo der Kopf drauf montiert wird, da ist unten drunter so ein Gewinde, also ein Knopf. Den dreht man einfach links rum, ganz leicht. Dann löst man alle drei Beine und kann die ganz butterweich verstellen. Und wenn man dann eine Einstellung gefunden hat, und zwar egal wie, ne, Beine ausziehen, egal welches Bein in welchem Winkel irgendwo im Geröll mit den Spikes sich festbeißt, wenn man das so fest haben will, dann lässt man einfach das Ganze so stehen und dreht dann wieder im Uhrzeigersinn und befestigt dann alle drei Beine auf einmal in exakt dieser Position und dann sitzen die da.
Also raffiniert gemacht. Was ich ja bei dem Ding am besten finde, und das haben wir auch verlinkt in den Shownotes, ist das Video zum Produkt. Weil das so relativ kurz und zackig einfach mal einen Überblick gibt, A, wie es aussieht und B, wie man es einsetzen kann.
Auf jeden Fall, ja. Man muss das mal gesehen und, haben.
Also das muss man sich mal angucken, weil da sind irgendwie innerhalb von 2 Minuten Video sind irgendwie 40 unterschiedliche Verwendungszwecke für das Ding. Das Ganze eben tatsächlich sehr universell verwenden.
Die Längenverstellung der Beine zum Beispiel ist auch ganz pfiffig gelöst. Also man umgreift quasi mit der ganzen Hand das Bein, drückt mit dem Daumen auf so eine Metallwippe. Diese Metallwippe arretiert nämlich die Beinverstellung. Und wenn man da drauf drückt, ist die Arretierung gelöst. Dann kann ich einfach mit der ganzen Hand, also quasi mit der Faust, das Bein nach unten rausziehen, bis auf volle Länge, wenn ich das möchte. und diesen Clip loslassen, das ist ein Federmechanismus, dann ist das Ganze wieder arretiert. Und unten die Spikes kann man halt ausklappen. Da sind jetzt hier im Auslieferungszustand sind das solche Kunststoff-Spikes. Da kann man sich aber im Zubehörbereich auch noch aus Aluminium richtig, richtig pieksige Spikes holen, richtig feste. Oder abgerundete Spikes, die dann sicherer sein sollen, auch wenn irgendwie kleine Kinder dabei sind oder die dann nichts zerkratzen. Und lustig ist, an jedem dieser Beine, wenn man den Spike ausklappt, ist ein kleiner Innensechskantschlüssel. Der ist da befestigt mit so einer Gummilippe, kann man rausholen. Also es sind drei Innenkant dabei, Innensechskantschrauber dabei. Und die kann man rausholen und damit kannst du unten an den Füßen noch die Festigkeit von diesem Spike justieren. Du kannst die Orientierung, also ob der Spike gerade rausgeht oder zur Seite rausgeht, kannst du noch orientieren. Wenn du nicht den Spike benutzt, dann hast du halt so einen flachen Teller, der aufliegt. Den kannst du damit noch justieren und wieder festschrauben. Also man hat da ein paar Möglichkeiten, das Ganze einzustellen und zu verstellen und hat immer das Werkzeug dann dabei. Bestimmt etwas für die besonderen Ansprüche. So auf Reisen, wenn es sehr leicht sein soll. Nicht erschrecken, wenn man es in die Hand nimmt. Das fühlt sich, weil es Kunststoff ist, sehr plastik an, ist dadurch aber eben sehr leicht. Ich weiß nicht, ob es was taugt, um da die dicke Teletüte mit 500 mm drauf zu packen, um dann eine Langzeitbelichtung zu machen. Dann solltet ihr die Beine sicherlich nicht mehr ausziehen. Dann wird es zu wackelig, glaube ich. Aber um wirklich im unwegsamen Gelände oder im Felsen, da müsst ihr euch echt das mal das Video angucken, um da mal irgendwo eine Kamera zu fixieren und Gruppenfotos zu machen oder vielleicht ein Timelapse zu machen oder sowas.
Das, und vor allem ist das Ding gemacht, das ist gemacht, um die Kamera tatsächlich in den unmöglichsten Situationen zu fixieren. Also an den unmöglichsten Dingen. Und das ja, ist schon ganz cool. Also
wiegt halt nicht viel, kann man mit in den Rucksack schmeißen. Und pfiffig ist halt oben, das muss man nur einmal wissen. Also man kann entweder vorher den Beipackzettel lesen oder erstmal drauf reinfallen. Obendrauf ist der Schrauber, ne? Linksrum alle Beine lösen, rechtsrum alle Beine fixieren. Ganz easy. Ja, probiert's mal aus. Ich sag danke an Enjoy Your Camera, dass ich das mal sehen durfte. Witziges Teil.
Und wenn ihr das bestellt, verwendet Happy Shooting 2019 als Gutscheincode, dann kriegt ihr noch 5% auf die Bestellung.
Wie konnte ich das vergessen? Ja, Happy Shooting 2019 vergessen? Ist der Gutscheincode 5%. Ihr spart 5% in unserem Gutscheincode Happy Shooting 2019 geht auf Enjoyer.
Ihr wisst Bescheid. Siehste, hast es doch nicht vergessen.
Wunderbar.
Aha, cool. Ich habe auch noch was total günstiges gekauft.
Echt?
Ja, ich habe.
Ach, jetzt kommt die SD-Geschichte.
Ja, ich habe.
Ich weiß ja noch nicht, wie sie ausgegangen ist. Du hast mich vorbereitet.
Ja, also ein Bekannter von mir war total enthusiastisch und meinte, er hätte für total wenig Geld ganz große Speicherkarten gekauft.
Okay.
Also hier so 256, 512 Gigabyte, ne?
512 Gigabyte, okay.
So halbes Terabyte und das Ganze auf einer Micro-SD-Karte.
Oh.
Und wenn du die jetzt im Laden kaufst, dann bist du da schon mal locker und Huni los für sowas in der Größe. Ja. Und ja, der meint ja, das für einen Zehner und so. Echt günstig. Ja, er hat es aber noch nicht erhalten, weil er das in China bestellt. Mhm. In so einem dieser Läden. Und das war mal wieder so dieses Bestellen und dann 4 Wochen warten, bis es da ist. Ja, ist ja okay.
Wird wahrscheinlich in irgendwelche Lücken, in irgendwelchen Lieferungen, in irgendwelchen Containern einfach mit reingequetscht als Füllmaterial.
Ist so ungefähr so. Auf jeden Fall, ich meine, das letzte Mal, dass ich mir so eine Karte bestellt habe, mal aus einer dubiosen Quelle und dann auch noch natürlich auf die Schnauze gefallen bin, weil sie nichts war, weil sie kaputt war, das ist schon Jahre her. Also dachte ich, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen updaten, mal gucken. Mhm. Und dann dachte ich jetzt, ich mach das mal, da müsst ihr das nicht tun. Und hab dann mal 2 Karten bestellt. Eine 256 Gigabyte Micro-SD-Karte von Huawei. Okay. Also steht zumindest drauf.
Okay.
Für $4. Und eine 512 Gigabyte Karte von Huawei für $6. Also insgesamt $10. Versand kostenfrei.
Klingt gut.
Soweit so gut, ne? Das super ist dann, also, was dann jetzt vor ein paar Tagen ankam, waren dann also diese 2 Karten. Was stand dann drauf? irgendwas mit Pro und genau, 512 Pro Plus mit der entsprechenden, wie sind nochmal die Klassen, die UHS-Klasse 3.
Ja, so ganz schnell.
Mhm. Das sind 30 Megabyte pro Sekunde.
Oh. Ja, mindestens.
Oder mindestens Schreibgeschwindigkeit. Ja, und was mache ich? Ich mache das, was ich schon seit Jahren getan habe. Ich nehme natürlich so eine Karte und lasse die erstmal durch meine Testtools laufen. Da gibt's zwei Testtools. Eines für den Mac, das ist dieses F3. Das ist so ein bisschen Kommandozeile, aber ist relativ einfach. Da hast du zwei Kommandos, ein F3 Write und dann schreibt er quasi die Karte voll mit so lauter 1 Gigabyte Dateien, bis nichts mehr drauf geht. Und dann hast du das F3 Read und dann damit liest er das quasi wieder aus in einem zweiten Schritt und sagt dir dann, die sind okay oder sie sind nicht okay.
Ja.
Die Tools sind ganz cool, weil die geben dir nebenher eben auch noch so die Information, wie schnell denn diese Karte ist im Schreiben und im Lesen. Wenn du das mit einem halbwegs brauchbaren Cardreader machst, dann sind das schon einigermaßen belastbare Zahlen. Also schmeiße ich die 512er Karte in den Kartenleser. Die wird auch gleich erkannt. Dann habe ich sie erstmal neu formatiert. Macht man ja. Frische Karte. Das
war gar nicht schlecht.
Genau, habe ich formatiert. 512 Gigabyte. EXFAT.
Schon mehr
Dateisystem.
Als ich erwartet habe.
Nee, EXFAT Dateisystem. Also ganz, ganz gut, ne? Hat wunderbar funktioniert. Und dann F3 Write. Und dann legte er los. Und ja, 512 Gigabyte später. Das war also dann irgendwie mehrere Stunden später. Ja, alles gut.
Ach was.
Er hat insgesamt 500 Dateien angelegt. Mhm. Alle mit OK. Also alle mit Bestätigung von der Karte, dass die gut geschrieben worden sind. Hinterher waren noch irgendwie ein paar hundert Kilobyte Platz frei. Da hat halt der letzte Rest quasi. Und durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit immerhin 20 Megabyte pro Sekunde.
Ja, warum nicht?
Ja, also sag mal, für den Preis, da will ich mich ja nicht beschweren.
Ich wollte gerade sagen, es sieht jetzt keine Wurst vom Brot, aber für den Preis.
So, okay. Dann mit F3 Read drauf auf die Karte und zurückgelehnt und gewartet und dann gemerkt, das wird nicht so, das ist noch, ich glaube, noch langsamer, das Lesen war noch langsamer als das Schreiben. Habe ich das über Nacht laufen lassen, nächsten Morgen. Ja, jetzt schätze mal, also was natürlich klar ist für den Preis, muss in irgendeiner Form was kaputt sein, war es dann auch. Aber jetzt rate mal, wie viel Gigabyte von den 512 dann tatsächlich lesbar waren?
Also ich hätte jetzt mit 16 getippt.
Es waren 14.
Oh, war ich da gut dran?
Also im 15. Gigabyte kamen also dann die ersten
korrupten Blocks. Ist eigentlich eine kaputte 16, ne?
Nee, ja gut, jetzt ist die Frage, was das tatsächlich ist. Ich erkläre jetzt mal, was da passiert. Und übrigens, es gibt auch noch ein Tool für Windows, also das ist nicht nur Mac. Also was passiert denn in den Fabriken? Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die passieren. Aber letztendlich sind es Karten. Ich nehme mal an, die Hersteller, die bauen jetzt nicht irgendwie für jede Kartengröße einen anderen Chip da rein, sondern die haben halt so eine Standardgröße und dann werden die hinterher getestet und wenn da kaputte Sektoren sind und Blocks, dann werden die Karten quasi intern in der Firmware so auf einen kleineren Wert runtergestempelt sozusagen. Ne? Das ist das eine Ding. Das heißt also, du kannst diese Firmware in irgendeiner Form so manipulieren, dass hinterher die Karte dir was anderes erzählt, als tatsächlich drin ist. Das könnten auch kaputte 16er sein, die dir auf 512 hochgelabelt haben. Das, wie auch immer. Und dann brauchst du halt irgendwie noch die entsprechende FAT quasi, also die File Allocation Table, die muss dann im Prinzip so aufgebaut sein, dass das alles irgendwie auf die gleichen Speicherstellen zeigt. Und dann ist es auch okay. Dann kann der schreiben, so viel er will, der schreibt halt immer die gleichen Speicherzellen. Und deshalb kommt dann auch ein Okay zurück. Das ist zumindest mal eine sehr vereinfachte Version von dem, was da passiert. Ja, und dann brauchst du nur noch eine Stempelmaschine, die Huawei draufschreibt, damit das auch hübsch aussieht. Und dann verpackst du das noch, und zwar natürlich mit einem Adapter. Also Micro-SD auf SD-Adapter. Da ja, wissen wir ja, da kann man nicht viel falsch machen, weil ein SD-Adapter
ist eigentlich rein mechanisch, ne?
Ist rein mechanisch, das heißt, also das ist eine elektrische Verbindung und da ist kein Chip drin, sondern PIN-kompatibel quasi. Und dann kam sogar noch mit in jedem dieser Päckchen noch ein kleiner USB-Kartenleser für MicroSD. Naja.
Also gab es die Speicherkarte eigentlich kostenlos zu den Adaptern.
Also den Kartenleser habe ich ausprobiert.
Das ist nur ein Dummy, um zu gucken, ob der Adapter funktioniert.
Nee, der Kartenleser, also MicroSD-Kartenleser, funktioniert tatsächlich in beide Richtungen.
Ja.
Alle Achtung, aber der hat also noch nicht mal diese 20 Megabyte pro Sekunde Schreiben hinbekommen, der hat nur noch 10 auch gemacht. Ne? Ja, also, was lernt man daraus? Übrigens, das äquivalente Tool dazu auf Windows heißt H2-Test-W, kommt von Heise und habe ich verlinkt. Das Ganze ist übrigens beschrieben in einem Blogbeitrag, der auch in den Shownotes entsprechend verlinkt ist. Was lernen wir daraus? Also, Punkt 1, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Dann ist es auch zu schön. Eine Karte kaufen, der zweite Punkt, so eine Karte oder solche Memory-Karten sind heute immer noch gerne gefaked. Die kauft man sich aber dann am besten halt doch von einer Quelle, wo man sie auch wieder zurückgeben kann, wenn sie nicht tut.
Ja.
Das ist, glaube ich, die einzig wirkliche Lösung des Problems. Nur da kaufen, wo man es auch tatsächlich zurückgeben kann. Ich kriege diese Dinger nicht umgetauscht, ganz sicher nicht.
Ja, also die wird's ja, der Aufwand, die für $10 zurückzuschicken.
Ja, wird sich nicht lohnen. Das heißt, in dem Fall ist halt dann tatsächlich das Risiko für eine kaputte Karte beim Händler und nicht bei dir. Dann tatsächlich als nächster Punkt ganz wichtig, das religiöse Testen aller Karten. Ne? Also wirklich, das ist für mich, es gibt keine Karte, die hier über die Türschwelle kommt, die ich nicht teste. Alles wird getestet. Und zwar mit diesem F3 Write und Read. Mhm. Und am Ende weiß ich nicht nur, ob die Karten komplett von A bis Z schreib- und lesbar sind, sondern wie schnell die schreibbar sind, wie schnell die lesbar sind. Und das ist keine unwichtige Information.
Absolut. Ist blöd, wenn der Test bei einer Hochzeit stattfindet und man einfach mal guckt, ob man bei der Hochzeit die Karte vollgeschrieben kriegt und zu Hause wieder ausgelesen.
Das ist genau das Ding. Du hast eine Karte, die beim Schreiben überhaupt keine Fehler wirft. Ne? Völlig super. Dann schießt du und schießt du und schießt du und am Ende merkst du, dass du davon nur einen winzigen Teil zurücklesen kannst. Das ist natürlich
bäh. Das könnte in der Kamera auffallen, wenn du dir dann die Bilder mal anguckst, wenn du auf Play drückst, aber das willst du auch im echten Einsatz bitte nicht erleben, sowas.
Ja, deshalb habe ich es ja für euch getestet. Ja, und dann als letzte, so als letzten Hinweis, also das ist zumindest für mich so, ich kaufe Karten von Marken, bei denen ich bisher auch immer gut gefahren bin. Da bin ich relativ konservativ und sag, nee, da muss ich keine Experimente machen. Oder wenn, dann tatsächlich halt nur von einem Händler, wo ich es auch zurückgeben kann.
Ich bin auch tatsächlich feige.
Also ja,
ich hatte schon gute Erfahrungen mit Transcend, mit SanDisk und mit Samsung. Und mit allen drei genannten hatte ich aber auch schon Fails dabei, muss man sagen.
Wobei durch die Testerei und so weiter, also ich habe in der Kamera keinen Kartenfehler mehr gehabt für mindestens 5-6 Jahre.
Ja.
Und das liegt zum einen daran, dass ich nur getestete Karten verwende. Aber natürlich kann so eine Karte mit der Zeit auch irgendwann mal.
Die altern auch mal.
Probleme, die altern.
Ja.
Aber was dann dazu kommt, und das ist halt immer noch das Ding, ich fahre halt auch immer die 2-Sekunden-Regel. Das heißt, bevor ich die Karte tatsächlich physisch aus der Kamera nehme, warte ich 2 Sekunden. Also ich mache den Deckel auf oder schalte die Kamera ab, mach die Kartenklappe auf. Und dann warte ich noch 2 Sekunden, weil es immer noch wohl Kameras gibt, die, wenn man sie einfach mal hart unterbricht, wenn die gerade mitten am Schreiben sind, dann schreiben sie noch fertig auf die Karte. Hm. Was ja einigermaßen logisch ist. Du hast bei Canon hast du die Kartenklappe, die hat einen Schalter. Und in dem Moment, wo du die Klappe aufmachst, geht das rote Licht aus. Und die Kamera ist aus, aber der macht das natürlich trotzdem fertig, was er angefangen hat. Zumindest so weit, dass das Dateisystem dann nicht kaputt geht. Wenn du jetzt zu schnell bist und quasi klapp, zick, die Karte da mal eben rausziehst, dann kann das schon passieren, dass du dem quasi die Karte unterm Arsch wegziehst, während er eigentlich noch beschäftigt ist. Und deshalb Klappe auf. 2 Sekunden warten, erst dann die Karte ziehen. Und ich habe die letzten 5, 6, 7 Jahre nicht einen Kartenfehler, einen Schreibfehler, einen Lesefehler auf irgendeiner meiner Speicherkarten gehabt.
Ja, ich hatte jetzt auch ewig keinen mehr. Ich hatte ganz am Anfang, als ich zu Olympus gewechselt bin, hatte ich auch irgendwann hier im Podcast gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, welche von den Karten es war, aber da hatte ich dann beim Shooting plötzlich, als ich mir Bilder angeguckt hatte, ein grünes Bild auf dem Display und irgendwie so ein zerrissenes Bild auf dem Display. Und dann habe ich gedacht, jetzt wechsle ich mal gleich erstmal die Karte und habe dann mit einer anderen Karte weitergemacht, war dann auch gut. Kein Bild verloren, also zu Hause ließ sich alles lesen, kann also auch ein Bug in der Kamera gewesen sein beim Lesen von der Karte, keine Ahnung, aber die Karte habe ich dann aussortiert. Da hatte ich dann, ich hatte Angst und ich hatte keine Lust zu suchen, woran es genau lag.
Ja.
Nicht wahr?
Also.
Gut.
Finger also. Weg von billig, es sei denn ihr, ich meine, das waren jetzt gut angelegte 10 Dollar, um hier auf dem Podcast was drüber erzählen zu können.
Ja, und super Adapter hast du jetzt.
Und die sind mir zu lahmartig. Also wer die haben möchte, die kaputten Karten, ich habe hier zwei Päckchen, ich verschenke die gerne. Vielleicht so als Prank oder so.
Versandkosten 5 Euro.
Da könnt ihr mal euren befreundeten Hochzeitsfotografen so richtig in den Arsch drehen, wenn ihr wollt. Guck mal, ich schenke dir mal eine Karte. Das ist echt eine echte Huawei-Karte. Die ist gut. Nee, ich verschicke die nicht. Die kommen hier in den Sondermüll und gut ist.
Was für ein Ding. Du, lass uns weitermachen.
Es gibt eine News.
Nicht ganz so schön, ne? Hänsel.
Ja, ich weiß nicht, wie schlimm es ist, aber Hänsel kennt man. Das ist ja eine Firma, die ganz viel so Lichtgeschichten macht, Studio Blitze und so weiter.
Blitze, ganz bekannt.
Ja, die haben jetzt einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die sind jetzt unter Insolvenzverwaltung. Ich weiß keine Details drüber. Ich habe nur die Pressemitteilung gesehen. So wie es aussieht, wird das Geschäft jetzt aber vollumfänglich weitergeführt und also unter Insolvenzverwaltung und es wird gerade geprüft, ob man sie sanieren kann. Das nur mal so als News. Ich weiß nicht mehr drüber, vielleicht weiß ja.
Da kriegen wir bestimmt noch mehr aktuelle Infos.
Ja, bin gespannt.
Hat jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun, aber Löwe ist ja jetzt nicht mehr, ne? Hier TV-Hersteller.
Ach so, ja, klar.
Hat jetzt endgültig dann die Türen zugemacht. Echt auch schade. Naja. Der Sven hat uns eine Frage geschickt mit einem Beispielbild. Hallo Boris, hallo Chris. Vor knapp einem Jahr habe ich zum ersten Mal ein Shooting für eine Mannschaft, in dem Falle eher Frauschaft, machen dürfen. Mit dem Ergebnis war ich am Ende auch recht zufrieden, aber als ich zu Hause vor dem PC saß und die Bilder in Lightroom bearbeitete, musste ich feststellen, dass das neue orangefarbene Trikot der Torhüterin sich an ihrem Hals spiegelt. Wodurch kommt das und wie kann ich dies beim nächsten Mal vermeiden? Mit Photoshop konnte ich es nur leidlich retten und es ist im Endergebnis immer noch leicht sichtbar. Auf dem Bild, was wir auch gerne verlinken dürfen hier, auf dem Bild die kleinere links sitzende. Vielen Dank, macht weiter so, liebe Grüße. Ja, da sitzt also stellt euch so eine ganze Mannschaft vor, die vor der Kamera sitzt oder steht. Und ganz vorne in der Mitte dann Torhüterin und da ist einmal eine Dame in einem orangenen Trikot und daneben eine im gelben Trikot. Und bei der Dame im gelben Trikot sieht man relativ deutlich, dass die eine Gesichtshälfte und auch so der Hals unten, so Unterseite, quasi die Schatten, sehr stark orange aufgehellt sind. Das wird von diesem Trikot kommen.
Das ist eine Reflexion von dem Trikot,
klar. Das ist eine Reflexion von dem Trikot. Ja, das ist so, weil das wahrscheinlich so eine Neonfarbe ist und die
so funktioniert
wunderbar. Genau, Licht kommt drauf und wenn es eine reflektierende Oberfläche hat, dann wird es zurückgeworfen in dieser Farbe. Das ist genau der Effekt, den ich hatte mit dem Kindershooting, mit dem Vermessungsshooting, wo ganz viele Kinder auf der Knalle von der Sonne beschienenen grünen Wiese rumliefen, ringsherum grüne Sträucher und grüne Blätter an den Bäumen. Und diese Kids hatten so eine, ja, so grün-gelbliche Neon-Reflexionsweste an. Und da waren auch alle Schatten von unten im Gesicht in diesem Neon, Gelb, Grün, Orange aufgehellt. Und das sah fürchterlich aus. Und das war tatsächlich eine ziemliche Fummelarbeit mit Masken, Selektion, selektiver Weißabgleich. Ganz kriegst du das auch nicht raus, weil es ist nun mal dann auch die Lichtstimmung, die da ist. Wenn da alles grün ist, ist das nun mal so. In diesem Fall wurde es also wirklich nur einen ganz bestimmten Teil in einem Gesicht betrifft, wird das tatsächlich aufwendig. Wenn du da mit Photoshop und Maskieren rangehst, kannst du da so ein bisschen was machen, mit Weißabgleich an dieser Stelle ein bisschen ins Kühle ziehen. Musst dann aber aufpassen, dass du nicht zu weit über die Kante gehst, weil sonst siehst du sofort wieder irgendeine bläuliche Kante an der Grenze.
Eine blaue Kante im Gesicht.
Es ist wirklich nicht leicht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es tatsächlich weitestgehend lassen. Ich würde es an der Stelle versuchen, ein bisschen abzudunkeln in Lightroom oder in Photoshop. Also ein bisschen abdunkeln, ein bisschen entsättigen, dass es ein bisschen unauffälliger und mehr nach natürlichem Schatten kommt. Aber du kriegst es nicht weg, wenn die Leute so nebeneinander sitzen sollen. Die einzige Variante wäre tatsächlich, irgendwo in eine Lichtsituation zu gehen, wo du nicht direkte Sonneneinstrahlung hast, also einfach
ist
weniger
ja auf dem Bild
Licht.
Auch nicht. Ist auf dem Bild aber auch nicht.
Naja, das war schon sonniger Tag da. Das
ja, aber es ist keine direkte Sonneneinstrahlung. Die sitzen im Schatten. Da ist keine direkte Sonne auf dem Bild. Nirgendwo.
Die sind da schon auf der Schattenseite, aber es ist halt sehr, sehr hell. Ne?
Also, ja klar, das ist halt so an dem Tag. Ja, ich würde das auch nicht übertreiben mit der Korrektur, weil es entspricht ja 100% auch dem, was wir sehen. Ne? Wenn wir dort sind, dann ist das halt so. Ja. Es passiert ja manchmal, wenn man so beim Bearbeiten dann so mit reingezoomt sich auf irgendeinen, auf den, ein Detail einschießt, dann kann man da stundenlang dran verbringen und man sieht nur noch dieses eine Detail.
Ja.
Und alle anderen, die sich das Bild anschauen, die zucken mit den Schultern und finden es toll.
Richtig.
Also man darf sich da nicht verrückt machen mit solchen Sachen, sondern wie du es gesagt hast, ein bisschen korrigieren, aber bitte nicht übertreiben, weil
nee, das ist, den es Aufwand
ist ja auch
nicht wert.
Ich meine, der Mensch versteht doch auch, da ist ein oranges Trikot, da fällt das Licht drauf und dann wird natürlich die Umgebung auch ein bisschen orange davon. Das ist ganz normal.
Und was wir bei diesem Beispielbild bitte mal ganz deutlich erwähnen sollten, das ist ein richtig, richtig gutes Bild. Also es ist ein tolles Mannschaftsfoto, tolles Gruppenbild, schön aufgebaut, schön aufgereiht, alle schauen in die Kamera, alle Augen offen, vielleicht hast du da auch noch getrickst. Also die Umgebung ist aufgeräumt, der Blickwinkel gut gewählt. Also das ist ganz klassisches Mannschaftsbild. Also ärgere dich da nicht. Übrigens, weil du gefragt hast, wie konnte das passieren? Ich nehme an, dass das nicht das gelb-orangene Trikot von der kleineren Dame ist, was da hochreflektiert. Das kann natürlich sein, dass es von ihren Shorts zurückwirft. Ich vermute aber, weil es so ein bisschen eher rechts an ihrer Wange lang geht, dass das tatsächlich vom Orangenen ist, von der Sitznachbarin. Könnte sein.
Das kann sein. Das kann auch sein, dass das von den Handschuhen ein bisschen kommt, weil die haben noch mal so eine reflektierende Oberfläche vielleicht noch, die noch mehr reflektiert als die Trikots.
Na, was man jetzt also gucken könnte, wenn es tatsächlich von ihrem eher gelblich-orangenen Trikot gekommen ist, also hier auf dem Bild wirkt das so, das kann aber auch wieder unser Rotkanal sein, der das Ganze ein bisschen verfälscht hat. Was man da jetzt natürlich noch probieren könnte, ist den Ball ein bisschen näher zum Körper nehmen, wenn das jetzt eine Reflexion ist, die eher unten von der Hose von also von ihrem Schoß kommt, dass da vielleicht das Trikot drüber hängt und das
der
nach
Ball
oben
hat aber auch grüne Akzente, du.
Ja, aber nicht Neon. Also das kann man in so einer Situation gucken, ob das da kommt oder hinter dem Ball irgendwie nochmal ein Stück Papier oder sowas verstecken.
Ja, aber man kann das auch völlig übertreiben.
Aber ich würde das an dieser Situation würde ich tatsächlich nicht übertreiben.
Ja.
Also Kirche im Dorf lassen an der Stelle. Cooles Bild.
Ja. Also, das dazu, jetzt reden wir mal kurz über sphärische Aberrationen. Das machen wir wirklich ganz kurz.
Ja,
hast du schon mal von sphärischen Aberrationen gehört? Also wir kennen chromatische Aberrationen.
Ja.
Ein Abbildungsfehler. Ne?
Das also, sind diese Farbsäume.
Genau, und dann gibt es eben auch noch sphärische Aberrationen.
Was sind das?
Ja, die Wikipedia sagt, ich muss es mal kurz wollen, das sind sogenannte, man kennt sie auch als Öffnungsfehler oder Kugelgestaltsfehler. Das ist ein Schärfefehler, der unter anderem dafür sorgt, dass es zum Bildrand hin unschärfer wird.
Ach ja. Oh. Mein Ultraweitwinkel unten rechts am Rand ist immer unscharf.
Wahrscheinlich.
Ja.
Auf jeden Fall ist es ein Problem, was bisher einfach nicht wirklich gelöst war. Man konnte nur annähern an Linsen, die das quasi weniger tun, aber so richtig 100% rechnerisch gelöst war es nicht, bis das jetzt dann tatsächlich mal jemand gemacht hat. Da verlinke ich mal einen Artikel. Also eigentlich ist das so ein Pixel-Bieber-Thema. Du hast Leute, die halt so die linke und rechte Unterkante und es ist nicht genauso, wie es sein soll. Und dann ist plötzlich alles schlimm. Also da gehe ich auch mit. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber dieser Artikel ist dermaßen geil geschrieben. dass er absolut, also den muss man sich tatsächlich von vorne bis hinten durchlesen, weil der ist dermaßen schön geschrieben über die Wissenschaftler, die das irgendwie herausgefunden haben und so weiter. Was wird draus? Also was nur mal so als Conclusion am Ende, ne, können wir jetzt billigere Linsen. Ich übersetze gerade live aus dem Englischen. Können wir billigere Objektive erwarten? Oder besser wahrscheinlich schon. Ne? Das Thema scheint jetzt tatsächlich so interessant zu sein, dass das möglicherweise auch sich dann in zukünftigen Objektivdesigns beziehungsweise Linsenschliffen widerspiegelt. Okay. Also mehr Schärfe oder echte Schärfe von Ecke zu Ecke. Technisch, warum auch nicht? Aber dann auf die Frage cheaper? Fragezeichen. Schreibt er dann zum Schluss noch, probably not. Even though these lenses will be cheaper to manufacture, remember that once somebody stamps the made for photographers sticker on a product, it is priced many times higher because of the added value to your artistry. Also sobald für Fotografen draufsteht, wird es halt immer teurer. Insofern
ist ja immer so.
Billiger nicht, aber wahrscheinlich besser.
Aber ist tatsächlich die Quintessenz von diesem von dem Artikel, dass mit der neu gefundenen Rechnung das tatsächlich günstiger zu produzieren wäre?
Du musst, wenn ich das richtig verstehe, halt nicht mehr mit irgendwie wilden Korrekturkonstruktionen arbeiten, sondern kannst kannst wahrscheinlich mit weniger Glas schärfere Abbildungen machen.
Weil ich hatte das eher so verstanden, dass dann das einzelne Glas nicht mehr einfach aus der Sphäre herausgeschliffen sein kann, sondern tatsächlich sehr uneben geschliffen werden müsste. Also quasi mit Beulen und Hügeln und so hatte ich das irgendwie. Also ich hätte mir jetzt eher vorgestellt, dass es schwieriger sein wird, die einzelnen Elemente zu produzieren. Aber ich habe es jetzt auch nicht im super Detail durchgelesen.
Du, ich habe es auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Aber es klingt auf jeden Fall so, dass...
Scheint jedenfalls ein großes Problem zu sein mit der Handschärfe.
Ja, ist es ja auch irgendwo.
Ja, für also, mich als Laien.
Für mich ja nicht wirklich.
Vollkommen unerheblich. Es ist mir so viel so gleichgültig geworden. Das ist so unfassbar. Dann packe ich mir irgend so ein altes manuelles Objektiv vorne drauf und freue mich über den Schmelz.
Aber das hat doch sphärische Aberrationen, Boris.
Ja, herrlich. Dafür mache ich das drauf. Ja, wunderbar. Ja, haben wir unsere Sphäre.
Also lest euch den Artikel durch, der ist tatsächlich geil geschrieben.
Der ist schön geschrieben.
Ich hab Tränen gelacht. Es kommt auch Nutella-Brot drin vor.
Ja.
Mehr sage ich nicht.
Und eine offene Frage zu dem Thema. Aber mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.
Genau.
Dann dringen wir mal in andere Sphären vor.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, unterstützt werden wir auch wieder von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt, wo ihr, wie ihr wisst, kostenlos starten könnt, wenn ihr mal auf happyshooting.de/Jimdo guckt. Ne, anmelden und dann mal hier durch diesen Dolphin Wizard durch Webseitengerüst bauen und sich freuen, wie einfach man das so weitermachen kann. Da könnte man dann auch die sphärisch Aberrationen korrigierten Fotos ganz wunderbar mal seiner Mitwelt zeigen. Oder wenn ihr ein Restaurant oder ein Eiswagen oder sonst irgendetwas im Angebot habt, was ihr verkaufen oder anbieten möchtet, dann solltet ihr unbedingt eine eigene Webseite machen, damit ihr auch gefunden werdet. Das ist nämlich unglaublich wichtig heutzutage und vor allen Dingen ist es wichtig, das auf einer eigenen Domain zu haben und nicht auf Facebook oder irgendwelchen anderen Sammelseiten, wo man auch ganz schnell mit kleinsten Verfehlungen, die man nicht mal wirklich begangen haben muss, auch ausgeschlossen werden kann vom Anbieter und dann zack ist euer Business erstmal tot. Nicht so schön. Ja, und wenn man da nämlich jetzt eine Seite gebaut habt und ihr habt da euch eine Domain geklickt und das zugewiesen, dann fragt sich der geneigte Laie, der vielleicht sonst nicht so viel mit Webseitengestaltung zu tun hat, das ist ja gerade der Vorteil bei Jimdo, ne? Dass ihr nicht wissen müsst, wie sowas programmiert wird, sondern das wird rein visuell gemacht. Aber dann fragt man sich natürlich so, jetzt habe ich die gebaut, dann geht ihr zu Google und sucht euch und findet euch nicht. Was ist denn jetzt los? Da habt ihr jetzt eine Webseite, hat Boris doch gesagt hier. Ja, das ist schon richtig. Aber da gibt es einen schönen Beitrag im Jimdo-Magazin, wie denn die Webseite in diesen Index bei Google reinkommt. Weil Google durchsucht natürlich nicht, wenn ihr da oben auf Suchen klickt, jetzt in der Sekunde, wo ihr da auf Enter drückt, das gesamte Internet auf dem gesamten Planeten. sondern Google baut da über die Zeit einen Index auf, in dem gesucht wird. Das geht halt wesentlich schneller dann mit der Suche. Und da scannen die quasi rund um die Uhr das ganze Internet und irgendwann finden die auch eure Seite. Weil wenn neue Domains registriert werden, dann kriegt das auch Google mit und dann scannen sie die auch ab. Das kann aber ein paar Tage oder auch ein paar Wochen dauern.
Das kann schon mal einen Monat dauern.
Ja, das kann dauern. Und wenn man das aber beschleunigen möchte, gibt es da einige Tricks, die man tun kann. Und das finde ich ganz schön, dass Jimdo hier schreibt, wie das ganz allgemein geht. Das geht auch, wenn ihr nicht bei Jimdo seid, wenn ihr also bei irgendeinem anderen Anbieter eine Webseite habt. Da könnt ihr euch nämlich bei der Google Search Konsole kostenlos registrieren. Dann gibt es da so ein URL, also so ein Webseitenprüftool. Da gebt ihr dann eure Domain ein, also eure Internetadresse. Und dann scannt Google da mal und guckt den Indexstatus. Seid ihr schon drinne oder nicht? Werdet ihr noch geprüft oder nicht? Etc. Und dann kann man das da auch lostreten, dass das sofort losgeht. Und wenn ihr das bei Jimdo gemacht habt, zum Beispiel mit dem Dolphin, also so eine ganz einfach zu bauende Dolphin-Webseite habt, dann gibt es diese SEO-Tools. Die habt ihr aber nicht im kostenlosen Paket. Also da müsst ihr euch dann schon registrieren da. Und in diesen, das macht auch nur Sinn, wenn ihr da eine Domain habt, sonst ist es irgendwie witzlos. Und wenn ihr da diese SEO-Tools benutzt, dann könnt ihr da ganz automatisch eure Webseite bei Google anmelden lassen. Das wird da alles genau erklärt. Wir verlinken mal den Beitrag von dem Magazin. Da stehen nämlich mal ein paar andere ganz gute Tipps drin, wie ihr die Webseite auch inhaltlich ein bisschen ja, optimieren könnt, damit denn auch zum richtigen Thema eure Seite gefunden wird. Finde ich ganz schön. Also Jimdo Magazin lohnt sich auch immer mal wieder da reinzugucken. Toller Service. Schaut mal rein. Ansonsten probiert es mal aus. happyshooting.de/Jimdo. Kostenlos starten, bleibt kostenlos. Wenn ihr eine Domain da verlinkt oder haben wollt und vielleicht auch einen kleinen Shop haben wollt, dann klickt euch eins der Pakete und benutzt unseren Code Belichtigung. Belichtigung ist der Code. Spart ihr 15 Euro. Und wenn ihr da was Schönes gebaut habt, schickt uns gerne mal einen Link an info@happyshooting.de. Gucken wir gerne drauf und stellen das hier vor.
Darf übrigens auch eine Gratisseite sein.
Natürlich darf das auch eine Gratisseite sein. Na klar. Also danke an Jimdo für den schönen Support und für das schöne Webtool.
Wir kommen zu den Fragen.
Zu der da, Frage. Eine hatten wir.
Genau, da. Da steht noch eine zweite weiter unten.
Nee, das ist eine Antwort.
Ach so, okay. Der Jörg fragt, früher TM waren die Streulichtblenden ja so Gummidinger, die man ins Filtergewinde schraubte. Ja, da erinnere ich mich noch dran.
Jo, haben wir auch sowas.
Mittlerweile haben die einen Bajonettadapter fürs Objektiv. Wie nutzt ihr die zusammen mit Filtern, die man drehen muss, zum Beispiel am Polfilter? Polfilter aufschrauben, Streulichtblende drauf und dann mit dem Finger von vorne drin rumfummeln. Erst den Filter einstellen, dann die Streulichtblende drauf. Eine klassische Streulichtblende ergänzend kaufen. Also die heutigen Streulichtblenden, wie gesagt, sind ja diese Kunststoffteile, oft so diese tulpenförmigen, die sich dann so quasi genau dem Bildrand anpassen. Übrigens wirklich sinnvoll natürlich meistens für die Festblenden. Das ist
für die Festbrennweiten meinst du?
Für die Festbrennweiten. Mhm. Also beim Polfilter, da bin ich bisher eigentlich immer noch so mit dem Finger in der Blende irgendwie dran gekommen, um den zu drehen. Mhm. Also meistens ist da noch genügend Platz. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Ich nutze ja relativ selten Filter. Also jedes Mal, das sage ich ja immer, ne? Jedes Mal, wenn ich einen Filter benutze, denke ich, müsste ich viel häufiger machen, aber aus purer Faulheit mache ich es dann doch nicht. Wenn ich dann einen Polfilter drauf habe und eine Streulichtblende, dann komme ich da tatsächlich vorne rein, weil ich den Polfilter tatsächlich eher, ja jetzt nicht ultraweitwinklig, aber sagen wir mal weitwinklig bis normalbrennweitig benutze. Und da sind diese Streulichtblenden nicht besonders lang. Und dann kann man da eigentlich problemlos vorne reinfassen. Problematisch wird das eher so bei einem Tele, wenn man es mit einem Tele nutzen will. Dann sind diese Streulichtblenden sehr lang und da dann reinzugreifen ist schwierig. Und da hat der Uwe Gerz geschrieben, das Canon 100 bis 400 hat an der Streulichtblende einen Schieber, den man öffnet, um den Polfilter zu drehen. Es wäre schön, wenn andere Objektive das an ihren Streulichtblenden auch hätten. Und da habe ich gedacht, was? Ich habe einen Canon 100 bis 400, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Da bin ich direkt mal zur Fototasche gerannt, habe mir das rausgezogen und kann also hier stolz verkünden, mein 100 bis 400 hat das nicht. Das ist eine Streulichtblende ET83C. Ich vermute, dass das dann bei den neueren 100 bis 400 ist, weil mein 100 bis 400 ist noch so ein ganz altes, eins der ersten. Da war das wahrscheinlich noch nicht dabei.
Tja. Na, Klappe ist ja der Hammer.
So schaut's aus. Also das mit so einer Klappe ist natürlich ganz praktisch. Kann man sich natürlich auch selber da reinfräsen. Denn,
genau, Dremel und los.
Jupp. Oder 3D-Drucker selber drucken. Keine Ahnung. Nee, tatsächlich. Also wenn ich das mal mache, dann greife ich vorne rein oder ich habe gar keine Streulichtblende drauf. Kommt auch schon mal vor.
So schaut's aus. So schaut's aus. Und wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Das ist der Terminkalender.
Der ist Einträge?
Leer. Wir haben keine Einträge, aber wir können natürlich jederzeit Einträge gebrauchen. Also solltet ihr irgendeinen fotorelevanten Termin haben, dann lasst ihn uns wissen. Dafür gibt es ein Formular auf happyshooting.de/Terminkalender und dann packen wir den da rein und erzählen ihn in der Sendung und verlinken ihn in den Shownotes.
So soll es sein. Aber eine neue Aufgabe haben wir, denn der Slack hat vor der Aufnahme, also in der Pre-Show, aus einer Auswahl von dreien sich für folgende neue Aufgabe entschieden. Die neue Aufgabe heißt Platz. Jetzt dürft ihr wieder aufstehen. Haha, haben alle gelacht. Ja, die neue Aufgabe läuft vom 11.7. bis zum 25.7. Das heißt in der Zeit vom 11. Juli bis zum 25. Juli 2019 geht ihr los und macht ein neues Foto. Nicht in dem Archivenkram. Ihr macht ein neues Foto in diesem Zeitraum zum Thema Platz. Dieses ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Platz. Alles zusammengeschrieben.
HS Platz. Also bei Platz denke ich ja eher an Peng.
Puff. Also Aufforderung. Es gibt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten und das waren noch nicht alle. Ich bin gespannt, wie ihr an das Thema rangehen werdet.
Schönes Tio. Dann sind wir am Ende. Am wunderbaren Ende dieser Sendung und sagen wieder Dankeschön. Alle, die hier mitmachen, live und so. Wie gesagt, der Slack ist klasse. Geht da mal rein. Schaut euch da mal um. Link ist in den Shownotes. Da kann man nicht nur live mitmischen, sondern auch offline. Eine ganze Menge tolle Sachen. Ja, fragen, diskutieren, ausprobieren und das Ganze in einer Umgebung, die einigermaßen geschützt ist. Ne? Da ist nicht so öffentlich wie auf anderen Plattformen. Und da sind wir quasi unter uns.
What happens in the Slack stays in the Slack.
Hoffentlich. es sei denn, du bist Weekly Pick und dann gehst du aus dem Slack raus und machst einen eigenen auf. Sehr schön. Das ist dann so Auskopplung quasi. Ja, wir sind am Ende.
Wir haben noch one more thing. Das hast du rausgesucht. Was ist das denn für ein Quatsch?
Ja, also für die unter euch, die noch auf Facebook sind, die kennen das ja, dass ab und zu mal da irgendeine AI so ein Video generiert aus euren Bildern. Das sind dann diese Friends-Slideshows, wo man dann so, da sieht man dann, was man für tolle Freunde hat, was man Tolles erlebt hat mit seinen Fotos, die man eben da hochgeladen hat. Und es wird einem ganz warm ums Herz und ganz toll. Richtig, ne? Und ich sage nicht sehr viel dazu, aber da ist einer, der hat sein Video dann mal irgendwie auf YouTube gestellt, weil es war dann schon sehr interessant, was da für eine automatische Slideshow generiert wurde. Wir haben sehr gelacht. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die so gruselig war. Da könnte man selber spekulieren.
Sehr abwechslungsreich.
Genau, sehr abwechslungsreich. Und man muss da noch nicht mal auf Facebook gehen, um sich das anzuschauen. Also guckt es euch verlinkt an. Mhm. Wir hatten sehr viel Spaß beim Anschauen. Und euch wünschen wir eine gute Zeit. Wir sind in einer Woche wieder da. Live am Dienstag, den 16. Juli ab 18 Uhr. Und
etwas früher
vielleicht
hier schon.
Vielleicht seid ihr auch schon da. Genau. Bis dann.
Bis dahin.
Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de